Also willkommen zu unserer Ringvorlesung Kapitalismus und Kapitalismuskritik. Wir begrüßen euch herzlich. Wir freuen uns sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, in die Geschichte der Schweizer Kapitalismus im 20. Jahrhundert einzutauchen. Unser heutiger Gast ist Jakob Tanner, einer der prominentesten zeitgenössischen Schweizer Historiker der Neuzeit. Jakob Tanner ist emeritierter Professor für Geschichte der Neuzeit und Schweizer Geschichte am Historischen Seminar der Universität Zürich. Seine Forschung erstreckt sich über die Themen Geschichte der Schweiz im globalen Kontext, Wirtschafts-, Unternehmens- und Finanzgeschichte, Psychiatriegeschichte und Wissens- und Wissenschaftsgeschichte. Er hat zahlreiche Arbeiten zu diesen Themen in seiner langen akademischen Laufbahn veröffentlicht. Seine beiden jüngsten Monographien sind Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert und Historische Anthropologie zur Einführung. Jakob Tanner ist Gründungsmitglied des Zentrum für die Geschichte des Wissens und auch Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Ich könnte sicherlich noch lange das reiche akademische Wirken unseres Gastes vorstellen, aber ich werde hier enden und Jakob Tanner das Wort übergeben.
Ja, vielen Dank. Ich möchte Sie ebenfalls herzlich begrüßen zu diesem Vortragsabend. Ich sehe überhaupt niemanden. Ich habe eine Blackbox vor mir, hoffe aber, dass ich in der Diskussion im Anschluss an den Vortrag doch, dass es möglich sein wird, einige Fragen, Antworten auszutauschen und doch etwas Kontakt herzustellen. Nun, wenn ich heute Abend über die Entwicklung des Kapitalismus in der Schweiz spreche, so befasse ich mich nicht mit einer nationalen Problemstellung. Kapitalismus lässt sich generell nicht national fassen. Das Kommunistische Manifest von 1848 ist längst ein historischer Text geworden. Für eine mentale Einstellung auf meinen Vortrag ist es allerdings ganz gut, sich einige Sätze daraus nochmals durch den Kopf gehen zu lassen. Karl Marx und Friedrich Engels schrieben nämlich in diesem europäischen Revolutionsjahr vor mehr als 170 Jahren, in dem ja auch die moderne Schweiz, der Bundesstaat, der Schweizerische Bundesstaat gegründet wurde. Ich zitiere: Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über den ganzen Erdkugel. Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumption aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen. Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen. Mit einem Wort, sie schafft sich eine Welt nach ihrem Bilde. Nun, dieses Insistieren auf der globalen Dimension des Kapitalismus ist zentral, um dessen Entwicklung in einzelnen Ländern nachvollziehen zu können. Und letzteres wiederum bleibt deshalb sinnvoll, weil nationale Gestaltungsräume, das heißt politische Systeme, die national verfasst waren im 20. Jahrhundert, wichtig für diese wirtschaftliche Entwicklung blieben. Es gibt, wie eine empirisch fundierte Forschung aufgezeigt hat, Varieties of Capitalism, die lokal, regional, national und übernational ausgeprägt sind und die sich auch in der globalen Diskrepanz zwischen den Ländern des Südens und einem industrialisierten Norden statistisch sichtbar machen lassen. Wenn wir uns diese Variabilität vor Augen halten, so erweisen sich die Prognosen des Kommunistischen Manifests aus der Mitte des vorletzten Jahrhunderts als, man könnte sagen, viel zu schwungvoll. Und die Autoren liegen, weil sie das Transformationskapitals, Potenzial des Kapitalismus und die Veränderung dessen, was sie als Bourgeoisie bezeichnen, vielleicht etwas unterschätzten, in vielen Aspekten daneben. Aber ihre weit ausgreifende, den Globus in einen analytischen Problemzusammenhang rückende Perspektive, die bleibt meines Erachtens relevant. Und das gilt auch für eine Analyse des Kapitalismus in der Schweiz. Bevor ich nun auf dieses Land fokussiere, möchte ich einige Überlegungen zu den Begriffen Kapital und Kapitalismus machen. Es ist das Profitmotiv, das einen Vermögenswert, der ja auch einfach ruhen könnte, zu Kapital macht und in eine inhärent krisenhafte Kapitalakkumulation hineinbringt. Katharina Pistor hat in ihrem zurzeit gerade Furore machenden Buch The Code of Capital gezeigt, wie beliebige Entitäten, Güter, Wertschriften, Wissensbestände durch legale Kodifizierungspraktiken in sich selbst vermehrenden Reichtum transformiert werden. Durch die gezielte Nutzung von Vertragsrecht, Eigentumsrecht, Kollateralrecht, Unternehmens-, Insolvenz- und Konkursrecht erhalten bestimmte Wertgegenstände Eigenschaften, die sie gegenüber anderen privilegieren und verwertbar machen. Sie zeichnen sich aus durch Priorität, durch Dauerhaftigkeit, Universalität und Konvertibilität. Und genau das macht Vermögensgegenstände zu Kapital. Es sind Staaten, welche dieses Empire of Law garantieren und damit unterschiedlichsten und immer wieder neuen und atemberaubend rentablen Formen von Kapital zu einer ungebremsten Akkumulation verhelfen. Dadurch nehme, so die doppelte Schlussfolgerung von Pistor, die soziale Ungleichheit innergesellschaftlich und im Weltmaßstab zu, was wiederum zusammen mit der Einhegung politischer Entscheidungsspielräume durch internationales Privatrecht the social fabric of our democratic systems bedrohe. Also das ist eine Bedrohung der demokratischen Grundstrukturen. Nun, Pistors rechtshistorische Analyse bedarf der wirtschaftsgeschichtlichen und akkumulationstheoretischen Erweiterung. Sie ist aber äußerst produktiv, wenn es darum geht, die Dynamik des Kapitalismus im 20. Jahrhundert zu verstehen. Die Analyse wirtschaftlicher Wachstumsprozesse, wie sie seit der Zwischenkriegszeit auf statistischer Grundlage entwickelt wurde, hat ja die beiden Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital als physische Einheiten gemessen und festgestellt, dass deren Einsatz nur noch einen Bruchteil der gesamtwirtschaftlichen Faktorproduktivität erklären kann. Den ganzen großen Rest nannte man dann einfach residual. Und verstand darunter in der zukunftsgläubigen Nachkriegsprosperitätsphase den sogenannten technisch-arbeitsorganisatorischen Fortschritt. Zwei britische Autoren, Jonathan Haskell ist Ökonom, Stian Westlake Innovationsforscher, haben unlängst versucht, dieses Residual neu zu fassen. Sie sprechen von einer intangible economy und interessieren sich für jene intangiblen, das heißt physisch eben nicht fassbaren, weder sicht- noch berührbaren, das heißt immateriellen Faktoren, welche die Verwertungszusammenhänge des heutigen Kapitalismus immer stärker dominieren. Sie sprechen von Patenten, Copyrights, Design, Branding, Trademarks, Forschungsresultaten, Wissensbeständen unterschiedlichster Art, Software und weiteren Vermögenspositionen, die sie aber eben nicht dem Kapital, das sie weiterhin physisch definieren, zurechnen. So gibt es zwar heute Ihrer Meinung nach noch einen Kapitalismus, dem aber das Kapital abhanden gekommen ist. Diese These ist im Buchtitel Capitalism Without Capital verdichtet. Nun, Pistor kritisiert, meiner Meinung nach zu Recht, diese Sichtweise und schlägt vor, Kapital nicht als Ding, sondern als Qualität, nämlich als das bereits beschriebene Amalgam zwischen einem Aktivum und einer rechtlichen Kodifizierung zu verstehen, der die Kapitalbildung gerade im Bereich der Intangible Economy vorantreibt und selbst noch die bizarrsten Konstrukte des fiktiven Kapitals wie strukturierte Produkte oder Derivate aller Art zu Kapital macht. Dieser weiten Definition von Kapital folgt nun auch mein Vortrag. Im langen historischen Trend lassen sich ein Handelskapitalismus, der wohl besser als Kriegskapitalismus bezeichnet wird, vom Industriekapitalismus unterscheiden, wie er aus der industriellen Revolution an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert hervorging und die Great Divergence, das heißt die Aufteilung der Welt in industriell entwickelte und wirtschaftlich unterentwickelte Regionen vorantrieb. Und diese Kluft, die ist nun konstitutiv für die imperialistische Struktur, die Mächte der Kolonisierung, den kolonisierten Erdregionen entgegensetzt und sie auch eben über Geschäfte unterschiedlichster Art miteinander verbindet. Die Schweiz, sowohl die Honoratioren aus den Orten der alten Eidgenossenschaft, der Vormoderne, wie auch die Eliten des modernen Bundesstaates waren vielfältig in diese global-kapitalistischen Prozesse involviert und machten Geschäfte innerhalb der Machtverhältnisse des Kolonialismus und Imperialismus ohne eigene Kolonien zu besitzen. Sammelbände wie jene über die postkoloniale Schweiz oder Colonial Switzerland, beide herausgegeben von Patricia Kurtschert und weiteren, dokumentieren und problematisieren diese Vorgänge. Studien wie jene von Christoph Deum, Andreas Zanker und das profunde, weitgespannte Überblickswerk von Lea Haller über den Transithandel zeigen die zentrale Rolle des neutralen Kleinstaates als eine der größten Drehscheiben des globalen Rohstoffhandels, der damit zur mächtigen Dienstleistungsnation avanciert. Firmen wie Volkart in Winterthur, die Basler Handelsgesellschaft oder Georges André aus Genf mobilisierten enorme Investitionssummen für dieses kapitalintensive Geschäft, das Gewinne durch die Differenz zwischen Ankäufen und Verkäufen für Waren realisierte, die weit außerhalb des schweizerischen Staatsgebietes gehandelt wurden. Als Dienstleistungsexport alimentierte der Transithandel die schweizerische Leistungsbilanz, sodass der Zahlungsbilanzausgleich zu einem beträchtlichen Kapitalexport führte. So entstand ein schweizerischer Kolonialbesitz, der nicht aus Territorien, sondern aus Daueranlagen und insbesondere dem im Ausland gebundenen Kapital des Transithandels bestand. Gleichzeitig entwickelte sich die Schweiz nach dem Ersten und dann weiter nach dem Zweiten Weltkrieg zum Offshore-Handelsplatz für ausländische Holdinggesellschaften im Rohstoff- und weiteren Handelsbereichen wie Cargill Tradax oder Philip Brothers, welche zum Beispiel das Genfer Seebecken und den Kanton Zug zu Global Hubs machten. Im Transithandel sind nun Informationen, Intangibles, heute würden wir auch sagen Daten, die entscheidenden Wertschöpfungstreiber. Lea Haller schreibt dazu, Zitat, die traditionelle Verschwiegenheit und öffentliche Unsichtbarkeit der Transithandelsbranche diente der Sicherung ihres einzigen Wettbewerbsvorteils, dem länder- und warenspezifischen Wissen. Es ist unabdingbar, solche und weitere Geschäftsbranchen, vor allem die internationale Vermögensverwaltung des Finanzplatzes als Teil der Kapitalbildung und eben des schweizerischen Kapitalismus zu verstehen. Es fällt dann sogleich auf, dass die Schweiz gerade in diesen Domänen in statistischer Hinsicht schwer im Hintertreffen war und dass das Erstellen von Datengrundlagen durch internationale Organisationen lange Zeit aktiv behindert wurde. Haller spricht hier von einer, Zitat, langen Tradition statistischer Blindheit. Und das verzerrt eben auch das Bild der Schweiz. Es lässt sich deshalb feststellen, dass ein beträchtlicher Teil dessen, was den schweizerischen Kapitalismus ausmachte, inkognito blieb und sich außerhalb des wirtschaftsstatistischen Radars und noch mehr unter der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle abspielte. Die moderne Schweiz entwickelte sich als ein Land, das gar nicht so genau informiert sein wollte über die Grundlagen seines relativen Reichtums. Die nationale, stark rollenkumulierende Eliten, die wussten zwar ziemlich genau, an welche Bedingungen ihr eigenes Obenbleiben gebunden war und setzten diese Interessen, teils auf Bundesebene, teils aber auch innerhalb politisch gut überblickbarer Kantone, zielstrebig durch, ohne dass sich in der demokratischen Öffentlichkeit eine breitere Diskussion über solche Weichenstellungen und Positionierungen hätte entfalten können. Nun, diese Ausblendung, die wurde unterstützt durch eine mentale Selbstverzwergung der eigenen Wirtschaftsleistung auf globaler Skala. Das zeigt etwa die kritiklose Rede von der Schweiz als einer kleinen, offenen Volkswirtschaft, was angesichts der Anteile an der internationalen Vermögensverwaltung, am globalen Transithandel sowie bei Direktinvestitionen und Kapitalanlagen im Ausland einer massiven Untertreibung und auch Selbstentlastung gleichkommt. Die ständige Bereitschaft, sich als klein und fleißig darzustellen, förderte seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert auch das prägnante Auseinanderdriften zwischen dem Selbstbild eines unabhängigen, wehrbereiten, geschichtsmythologisch gewappneten, neutralen und dennoch stets bedrohten Landes und auf der anderen Seite einem global verflochtenen, in zentralen Bereichen des kapitalistischen Weltmarktes präsenten Wirtschaftsstandorts. Die Schweiz setzte diesbezüglich auf einen Rumpelstilz-Effekt. Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Kapitalismus heiße. Im nationalen Imaginationsraum war das auch eine Voraussetzung für die Vorspiegelung der durchaus wahren Tatsache, dass die Schweiz sich zunehmend als das Nonplusultra eines humanitären Landes positionierte, das aus der ikonografischen Verschmelzung von Schweizer und Rotem Kreuz heraus ein beträchtliches transnationales Sendungsbewusstsein generierte. Nun als Takeaway zum diesem ersten Teil meines Vortrags möchte ich festhalten, dass es bei der Analyse des Kapitalismus in der Schweiz nicht darum geht, eine globale Perspektive durch eine nationale Bühne zu ersetzen, sondern es gilt umgekehrt zu zeigen, wie der neutrale Kleinstaat selbst zur globalen Bühne werden konnte. Es wird dann unschwer einsichtig, dass sich im politischen und territorialen Raum Schweiz alle wichtigen Kraftströmungen und Entwicklungstendenzen des 20. Jahrhunderts, auch alle Konjunkturen, Krisen und die großen Kriegskatastrophen bemerkbar machten, wenn auch auf je spezifische Weise. Im Folgenden werde ich mich auf die Phase der international aufkommenden Steuerkonkurrenz nach dem Ersten Weltkrieg und dann anschließend auf den Strukturwandel des schweizerischen Kapitalismus in der Globalisierungsphase seit den 1980er Jahren konzentrieren. Zunächst noch eine Überlegung zur Periodisierung, zur zeitlichen Einteilung des 20. Jahrhunderts. Dieses lässt sich als langes oder als ein kurzes Jahrhundert fassen. Das lange 20. Jahrhundert beginnt in Ländern mit modernem Wirtschaftswachstum, so auch in der Schweiz, mit einem neuen Industrialisierungsschub im Fin de Siècle und in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg und dauerte bis ins 21. Jahrhundert hinein. Die internationale Finanzmarktkrise, welche das Bankensystem hart an den Rand eines globalen Meltdown brachte, das ist dann das Jahr 2008, kann als Endpunkt gesetzt werden. Darin gibt es ein kurzes 20. Jahrhundert, wie es vom Sozialhistoriker Erik Hobsbawm geschildert wurde. Es beginnt mit dem Ersten Weltkrieg und der russischen Oktoberrevolution von 1917 und endet mit der sogenannten Wende von 1989-91, das heißt mit dem Ende des Kalten Krieges, verursacht durch die Implosion des Ostblocks. Zum langen 20. Jahrhundert in der Schweiz lässt sich festhalten, dass in den Jahrzehnten um 1900 der Aufbau neuer industrieller Leitsektoren, das waren die Chemie, Pharmazie, Elektroindustrie, Maschinen- und Fahrzeugbau, dass diese Sektoren vorankamen. Unternehmen organisierten sich verstärkt als Aktiengesellschaften, ausländische Direktinvestitionen nehmen zu, Anders als in Industriestaaten mit großen Binnenmärkten richteten sich Schweizer Firmen zum Vornherein am Exportabsatz aus und gründeten auch früher als ihre Konkurrenten Tochtergesellschaften jenseits der Grenze. Der Bankensektor, bisher stark auf Städte, Genf, Basel, Zürich, Winterthur fokussiert, integriert sich in einen nationalen Kapitalmarkt und entfaltet verstärkt internationale Geschäfte, insbesondere auch zur Förderung der Exportindustrie, die ihre Position auf den Absatzmärkten aller Kontinente durch die Gründung von Finanzierungsgesellschaften Motor AG, Columbus AG, später Motor Columbus, verstärkt. In dieser Phase floriert der schweizerische Werkplatz. Das Land wird zum Attraktor für Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten aus dem naheliegenden Ausland. Vor 1914 nimmt die Quote der ausländischen Wohlbevölkerung stark zu. Aus einem Auswanderungsland mit einem riesigen Armutsproblem ist ein prosperierendes Einwanderungsland geworden. Das war grosso modo in den 1880er Jahren, das sich vom Volkseinkommen her, pro Kopf her, auf einen globalen Spitzenplatz zubewegte. Mit dem Ersten Weltkrieg entsteht nun eine neue Situation und damit setzt das kurze 20. Jahrhundert in der Schweiz ein. Die starke Stellung des industriell-gewerblichen Sektors bleibt zwar erhalten, ebenso wie die weltumspannende Präsenz von Schweizer Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Doch schon vor Kriegsbeginn witterten aufmerksame Beobachter neue Chancen im Bereich des Finanzplatzes. Im April 1917, im dritten Kriegsjahr, bemerkte der Unternehmer und spätere Bundesrat Hermann Obrecht, ich zitiere, vorausgesetzt, dass der Krieg uns weiterhin verschone, hat die Schweiz als Ganzes nach dem Krieg Gelegenheit, ein Lieblingsaufenthalt der Kapitalisten zu werden. Je stärker der Unterschied der Steuerbelastung der Schweiz gegenüber dem Ausland zu unseren Gunsten spricht, desto mehr wird der Kapitalist sich veranlasst sehen, von den schweizerischen Steuerprivilegien zu profitieren. Da sprach er Klartext. Die Gewöhnung an diesen neuen Lieblingsaufenthalt der Kapitalisten fand schon während der Kriegsjahre statt. Der Finanzplatz erhielt nun mächtig Aufwind. Es spielte sich das ein, was man später das Internationale Vermögensverwaltungszentrum Schweiz nennen wird. Gleichzeitig ist ein noch nie dagewesener internationaler Aufschwung im Versicherungsbereich zu beobachten, an dem die Schweiz besonders stark mit einer eigentlichen Gründungswelle von neuen Gesellschaften zu partizipieren vermochte. Die 1920er Jahre stellten, was oft übersehen wird, eine erste große Blütezeit des Steuerparadieses Schweiz dar. Und dieses Steuerparadies war Teil eines nationalen Geschäftsmodells, mit dem der neutrale Kleinstaat in einer Phase erhöhter Kapitalmobilität, man sprach jetzt häufig von Hot Money, in der kapitalistischen Weltwirtschaft sich neu zu positionieren vermochte. Dieses Geschäftsmodell ist national und eben nicht rein privatwirtschaftlich, weil sich in ihm privatwirtschaftliche Unternehmensstrategien mit rechtlichen Innovationen, staatlichen Rahmenbedingungen und gezielten politischen Privilegierungen verbinden. Dieses nationale Geschäftsmodell basiert auf drei Komponenten. Erstens behalten Schweizer Unternehmen trotz Einbrüchen und Schwierigkeiten ihre starke Stellung im Transit- und Rohstoffhandel. Zweitens wird die Schweiz zu einem europäischen und immer mehr auch globalen Finanzdienstleistungszentrum mit Vermögensverwaltung und Versicherungsgeschäft im Zentrum, wobei hier das niedrige Steuerniveau, das sind jetzt die Punkte darunter, die harte Währung, das heißt der starke Schweizer Franken, das Bankgeheimnis sowie eine Kultur der Diskretion und dann auch der föderalistische Steuerwettbewerb zusammenwirken. Drittens entsteht nach 1918 eine eigentliche Unternehmensfestung Schweiz. Schon während der Kriegsjahre wurden die Verwaltungsräte wichtiger Firmen verschweizert, um die Neutralität der Geschäftsgrundlagen zu unterstreichen. Da konnte man dann mit allen Kriegsparteien Geschäfte machen. Doch nun befürchtete man, also jetzt in der Nachkriegszeit, in den ersten Nachkriegsjahren, befürchtete man angesichts der Währungszerrüttung und des wirtschaftlichen Zusammenbruchs in den umliegenden Ländern eine massenhafte Flucht in Vermögenswerte und Industrieanlagen in der Schweiz. So beginnen sich Schweizer Unternehmen gegen die, das war damals ein populäres Schlagwort, gegen die wirtschaftliche Überfremdungsgefahr zu schützen, indem sie sich personell und kapitalmäßig gegen Übernahmen von außen abschotten, gleichzeitig aber die Internationalisierung der Geschäftstätigkeit forcieren. Der Lausanner Politikwissenschaftler André Mach hat mit seinen Co-Autoren zur langen Dauer dieser Club-Logik der schweizerischen Corporate Governance festgestellt, ich zitiere, also das ist ein Buch links und jetzt das Zitat, so setzten die Schweizer Firmen zwischen 1918 und 1980 zwar ihre internationale Expansion fort, schränkten aber gleichzeitig die ausländische Teilhabe an Eigentum an und der Verfügungsgewalt über ihre Unternehmen drastisch ein. Das führe ich jetzt nicht weiter aus. Im Folgenden gehe ich auf die niedrige Steuerbelastung und die Ausgestaltung der Steuerkonkurrenz seit den frühen 20er Jahren etwas ein. Der schweizerische Bundesstaat, der von Kriegsverwüstungen nach 1914 ja verschont blieb, verzichtete in diesem Ersten Weltkrieg auf eine grundlegende Fiskalreform, dies im Unterschied zu den kriegführenden Staaten, in welchen die Steuerbelastung nach 1918 weit höher lag als vor 1914. Die Sozialdemokratie in der Schweiz hatte zwar weitergehende Reformpläne, die Ende 1922 allerdings vollends Schiffbruch erlitten. Und zwar mit einer Volksinitiative für eine sogenannte einmalige Vermögensabgabe, die am 3. Dezember 1922 mit 87% Nein-Stimmen an der Urne eine Kanterniederlage einsteckte. Der gegnerische Feldzug, bürgerliche und katholisch-konservative, überstieg an finanziellen Mitteln und plakativer Dramatisierung alles bisher Dagewesene. Mit dieser Volksabstimmung war die Schweiz definitiv im Zeitalter des politischen Plakats angekommen. Hier ein paar Beispiele. Wir haben hier die Staatswirtschaft, die als todbringende Geldverschleuderungseinrichtung dargestellt wird. Und daneben die linken Roten, die das solide Schweizer Haus in den Abgrund reißen wollen. Hier untergräbt ein Linker das Fundament der Schweizer Industrie, ein anderer macht sich mit dem Nationalvermögen, das mit der Steuer konfisziert wurde, aus dem Staub. Die Roten konfiszieren eben das Eigentum, das im Schweiße des Angesichts, wie man beim Bauern links unten sieht, erarbeitet wurde und ziehen den kleinen Leuten das sauer verdiente Geld, das Sparheft aus der Tasche. Und diese Ikonografie zeigt, dass es den Gegnern darum ging, an diesem Initiativprojekt der Sozialdemokratie ein Exempel zu statuieren und die direktdemokratische Akzeptanz des gerade erst Fahrt aufnehmenden nationalen Geschäftsmodells der Standortkonkurrenz zu erhöhen. Ein weiterer Faktor, der hier eine wichtige Rolle spielt, ist der Ausschluss der Frauen von den grundlegenden politischen Rechten. Nach dem Ersten Weltkrieg führten 10 europäische Staaten das Frauenstimmrecht ein, unter ihnen Deutschland und Österreich. Hierzulande kämpften die Arbeiter- und Frauenbewegung für dasselbe Ziel, scheiterten aber auf der ganzen Linie. In der bisherigen Diskussion um den sehr späten Durchbruch des Frauenstimmrechts, der ja dann erst 1971 stattfand, blieben die finanz- und steuerpolitischen Auswirkungen der Partizipation von Frauen etwas unterbelichtet. Links ein Plakat aus dieser Nachkriegszeit eines sehr berühmten Plakatgrafikers Baumberger, rechts Forschungsliteratur. Verschiedene Studien, ich kommentiere sie jetzt nicht, haben nachgewiesen, dass die Einführung des Frauenstimmrechts einen statistisch signifikanten Impact auf Staatsfinanzen, einerseits auf die Staatsquote insgesamt, andererseits und noch deutlicher auf die Nachfrage nach Sozialausgaben hat. In den Ländern, in denen Frauen politische Rechte erhielten, hat der Staat im Bereich der sozialen Dienstleistungen und Sozialtransfers eine erhöhte Bedeutung bekommen, oftmals auf Kosten der Militärausgaben. Dass der doch sehr lang anhaltende Kampf gegen das Frauenstimmrecht in der Schweiz auch durch steuerpolitische Motive beeinflusst war, scheint mir evident zu sein. Wie stark das der Fall ist, muss allerdings noch geklärt werden. Insgesamt, sozusagen per netto, lässt sich für die Schweiz nach 1918 ein niedriges fiskalisches Belastungsniveau nachweisen. Eugen Grossmann, Ökonom und Professor für Steuerrecht an der Universität Zürich, stellte 1935 fest, im Zitat, wirtschaftlich und politisch relativ stabilen Zeitabschnitt von 1925 bis 1930 hätten die wichtigsten europäischen Völker im Allgemeinen eine Steuerlast von 20 bis 28% des Volkseinkommens zu tragen gehabt. Im Vergleich dazu gelange man für die Schweiz zu einer Belastung des Volkseinkommens von bloß 13 bis 15%. Und das war etwas mehr als die Hälfte und machte die Schweiz insgesamt attraktiv. Auf der Folie finden Sie die, im Vergleich die Daten für verschiedene Länder. Grossmann stellte zudem fest, dass die Ausschöpfung des Steuersubstrats in der Schweiz zu wünschen übrig ließ. Zitat: Die bloße Erfassung schon, die bloße Tatsache schon, dass bei der letzten Erhebung der eidgenössischen Kriegssteuer, Periode 29 bis 32, das Vermögen der physischen Personen mit nur 17,4 Milliarden Franken eingeschätzt wurde, während das schweizerische Volksvermögen kaum unter 45 bis 50 Milliarden betragen dürfte, deutet an, dass es mit der Erfassung der Steuerobjekte nicht gut bestellt sein kann. Eine solche Aussage lässt den Schluss zu, dass das effektive Steuerniveau in der Schweiz noch tiefer war, als dies in den offiziellen Besteuerungssätzen zum Ausdruck kommt. Und die Steuerkonkurrenz, die nun dem nationalen Geschäftsmodell der Schweiz zum Funktionieren verhilft, bot weitere Steuerprivilegien an. Entscheidend war, dass nun der Steuerwettbewerb auf das kantonale, feinkörnige Format heruntergebrochen werden konnte. Beispiele dafür sind der Kanton Nidwalden und der Kanton Zug. Im Kanton Zug schwenkte in den frühen 20er Jahren auf eine Niedrigsteuerpolitik im Hinblick auf die Privilegierung von Holding- und Domizilgesellschaften ein. Aufgegleist wurde das durch Zürcher Rechtsanwälte. Einer von ihnen, Eugen Keller-Hügener, hielt 1924 fest, ich zitiere, im sozial entzweiten Kanton Zürich ist es leider kaum möglich, die Steuerland, also das ist jetzt Paraphrase, also im Zitat ist im sozial entzweiten Kanton Zürich, da sei es eben kaum möglich, die Steuerlandschaft für Fiskalflüchtlinge attraktiv zu gestalten. Da war einfach die Arbeiterbewegung zu stark. Im industriell wenig entwickelten, verkehrstechnisch jedoch gut erschlossenen Nachbarkanton Zug standen dieser Zielsetzung weit weniger politische Hindernisse entgegen. So nahm den Keller-Hügener von Zürich aus die Vernehmlassung für ein neues Zuger Steuergesetz, wie es in einem Bericht heißt, fast alleine an die Hand. Er schrieb an den Zuger Regierungsrat, also von Zürich aus schreibt er nach Zug, an Otto Henkeler, der im Zuger Regierungsrat ist, ich zitiere, was der Fremdenverkehr nur unter Investierung gewaltiger, heute zum Teil verlorener oder entwerteter Kapitalien möglich macht, wird hier durch ein paar einfache Sätze in der Steuergesetzgebung erreicht. So wurde der Kanton Zug zum eigentlichen Trendsetter auf dem Weg zum Holdingparadies Schweiz, das in der Folge eine große Zahl von ausländischen Unternehmen zum Umbau ihrer Rechtsstruktur und zur Ansiedlung in Schweizer Kantone Zug, Nidwalden, Glarus, Genf und weitere motivierte. Das Resultat dieser Strategie, in der sich Vermögensverwaltung, unternehmerische Steueroptimierung und Kapitalflucht kaum mehr unterscheiden ließen, war bemerkenswert. das Vermögen, die von Schweizer Banken, die Vermögen, die von Schweizer Banken außerhalb ihrer Bilanzen treuhänderisch verwaltet wurden, nahmen außerordentlich stark zu. Sie übertrafen Ende der 1920er Jahre die aggregierten Bilanzsummen aller Schweizer Banken um mehr als das Fünffache. Gemessen am Bruttoinlandprodukt war es das 2- bis 3-fache. Einen beträchtlichen Teil der diplomatischen Energien, die sie im Rahmen des Völkerbunds, dem die Schweiz ja seit 1920 angehörte, entwickelte, galt der Verhinderung aussagekräftiger Statistiken in diesem Bereich. In Allianz mit anderen Bankplätzen, vor allem mit Großbritannien, London, war die Schweiz darin durchaus erfolgreich. Im Zweiten Weltkrieg vermochte die Schweiz dieses nationale Geschäftsmodell, das seit Mitte der 30er Jahre auch durch ein strafrechtlich ausgeweitetes Bankgeheimnis verstärkt worden war, zu behaupten. Der Redwi-Mythos transportierte während des Kalten Krieges nicht nur eine nationale Selbstvergewisserung nach innen, sondern vermittelte nach außen die Botschaft, dass die Schweiz eine absolut sichere Operationsbasis für erdumspannende Finanzoperationen ist und einen unbesiegbaren Fluchtort für unversteuertes Kapital anbietet. Und das hat ja, abgesehen davon, dass das Land deswegen immer wieder in starker internationaler Kritik stand, auch so funktioniert. Die Linke hat zwar immer wieder Vorstöße gegen das Bankgeheimnis lanciert, die indessen auch bei Volksabstimmungen chancenlos blieben. Nun zum Ende dieses kurzen 20. Jahrhunderts. Am Ende des Kalten Krieges zeigte sich, dass die Schweiz ihre über längere Zeit gehaltene Spitzenstellung beim Bruttosozialprodukt pro Kopf eingebüßt hatte. Hier eine vereinfachende Darstellung. Achten Sie auf das blaue Viereck. Ich kann jetzt den Modus der Darstellung hier nicht ausführen, kann in der Diskussion möglicherweise darauf eingehen. Die Schweiz ist blau und so zwischen 1900 ist sie weit oben, zwischen 1930 bis 1990 ist sie absolut an der Spitze oder ziemlich an der Spitze und dann fällt sie etwas zurück. Diese Normalisierung der schweizerischen Wirtschaftsleistung kann ich hier nicht erklären. Es braucht auch ein ziemlich komplexes Erklärungsmodell dafür. Aber das ging nun in den 1980er Jahren eben einher mit der Auflösung der Unternehmensfestung. Firmen, die ihr Größenwachstum durch Fusionen und Übernahmen vorantrieben, griffen zur Finanzierung dieser Transaktionen immer häufiger auf die Börsen zurück. Zwischen 1980 und 1990 hatte sich die Börsenkapitalisierung in der Schweiz verdreifacht, um dann bis ins Jahr 2000 auf einen Wert anzusteigen, der jenen von 1980 um das 17-fache übertraf und das Dreifache des Bruttoinlandprodukts betrug. 1997 sollte der Wertzuwachs aller Schweizer an Schweizer Börsen kotierten Aktien die Summe der Arbeitseinkommen der ganzen Volkswirtschaft übersteigen. Die Schweiz war in die Ära des Finanzmarktkapitalismus eingetreten. Im Bereich der Unternehmensführung ging die Finanzialisierung mit einschneidenden Veränderungen einher. Stichworte sind Kostendruck, Outsourcing, Lean Production. Diese Entwicklungen wurden nach 1990 beschleunigt. Nun verloren die etablierten helvetischen Aktionäre endgültig die Kontrolle über ihre Firmen und das engmaschige Netz auf Verwaltungsratsebene löste sich auf. Ein Element nach dem anderen wurde aus dem nationalen Kontrollsystem der Alpenfestung herausgebrochen. Immer dringender stellte sich die Frage, wer denn in der Lage sei, die satten, stillen Reserven der schweizerischen Traditionsunternehmen unter Kontrolle zu bringen. Für Investmentbanker und sogenannte Corporate Riders war das eine Traumkonstellation. Damals kam die Rede vom Heraustrennen von Filetstücken und von Asset-Stripping auf. Später gesellte sich die Metapher der Heuschrecke dazu. Es waren dann in den 1990er Jahren nicht ausländische Riders oder unfreundliche Übernahmen von ausländischen Hedgefonds, sondern nationale Insider, die das Wirtschaftsredwi von innen her aus den Angeln hoben. Zu ihnen gehörten Financiers und Unternehmer wie Christoph Blocher und Martin Ebner. Blocher, der starke politische Kopf der ab den 90er Jahren aufstrebenden Schweizerischen Volkspartei, verkörperte jene Form schweizerischer Globalität, die mit einem fremdenfeindlichen Nationalismus und einem fundamentalen Ressentiment gegen die Europäische Union einherging. Er unterstützte das Apartheid-Regime in Südafrika, tätigte direkt Investitionen in China und beteiligte sich an lukrativen Fusionen und Restrukturierungen von schweizerischen Unternehmen. So sollten er und Ebner 1997 die Aktienmehrheit der traditionsreichen Aluswiss erwerben. Zwei Jahre später existierte das einst stolze Flaggschiff der Schweizer Wirtschaft nicht mehr. Die Aluswiss ist nur ein Beispiel einer radikalen Internationalisierung der ehemaligen Schweizer Unternehmen, in deren Verlauf dann durchaus auch ausländische Großinvestoren zu den größten Industriearbeitgebern des Landes emporstiegen. Fast alle berühmten Namen der Schweizer Wirtschaft, Sulzer, Saurer, Swissmetall, SIG, BBC, im Bereich der nationalen Unternehmen PTT oder Swissair, verschwanden von der Bildfläche. Und auch da, wo sie sich wie in der Chemie- und Pharmabranche durch Mega-Mergers halten konnten, bröckelte es. Diese Darstellung aus der 2012 publizierten Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert zeigt, wie diese Eigentumsverschiebungen und Besitzumwälzungen zu einer progressiven Auflösung der ehemals relativ kompakten schweizerischen Elite führte, die bisher über Rollenkumulationen in diversen Subsystemen der Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur, Militär vernetzt war. Auf den Führungsetagen sind Schweizer Unternehmen seit zwei Jahrzehnten sehr stark internationalisiert und das gilt auch für die Aktienbeteiligung. Diesen ausländischen Teil bildet die Grafik nicht ab. Man sieht einfach, dass der Verflechtungsgrad ganz massiv abgenommen hat. Vor diesem Hintergrund entwickelten dann auch die Schweizer Banken in den 1990er Jahren neue Unternehmensstrategien. Sie expandierten ins Investmentbanking und handelten im großen Stil mit Wertpapieren, deren Komplexität und Risikostruktur auch für Experten kaum mehr nachvollziehbar waren. Anfangs des 21. Jahrhunderts verfügte kein anderes Land über ein dermaßen hochkonzentriertes Bankwesen und nirgendwo sonst war die Bilanzsumme der zwei größten Banken so aufgebläht gemessen am Bruttosozialprodukt. Also die Schweiz ist ein völliger Ausreißer rechts oben. Dies wurde durch eine zunehmende Entkoppelung von Risiko und Haftung ermöglicht, welche Finanzinstitute in ein neues Verhältnis zum Staat rückten, das mit den Begriffen too big to fail, auf Management-Ebene auch too big to jail, gefasst und in der Schweiz als implizite Staatsgarantie für fallierte Großbanken diskutiert wurde. Die UBS-Rettung vom Oktober 2008 war ein Paradebeispiel für diese Konstellation, in der Banken im Aufschwung privat und im akuten Krisenfall dann als national bewertet werden. Nun, wie sehen, ist der Schlussteil meines Vortrags, die Zukunftsperspektiven des schweizerischen Kapitalismus aus? Klar ist, dass es weiterhin einen Trade-off zwischen dem starken Frankenkurs und den Interessen der Exportindustrie gibt. Die weltweit starke Nachfrage nach Schweizer Franken hat die Schweizerische Nationalbank dazu gezwungen, massiv in die Devisenmärkte zu intervenieren. Sie hat die eigene Währung so stark vermehrt, dass sie inzwischen eine Bilanzlänge von rund 1000 Milliarden Franken erreicht hat, wobei diese Aktivseite fast ausschließlich aus Anlagen besteht, die in Fremdwährungen denominiert sind. Das stellt gegenüber der Zeit vor der internationalen Finanzmarktkrise von 2008, als die Bilanz der SNB über längere Zeit knapp so 150 Milliarden Franken betrug, eine Versiebenfachung in doch sehr kurzer Zeit dar. Diese Entwicklung setzt KMUs, die kleinen und mittleren Unternehmen, welche für die Beschäftigung und Technologieentwicklung des schweizerischen Standorts von enormer Bedeutung sind, unter Druck, bietet aber dem Finanzplatz, der sich auf eine Welt zunehmender Ungleichheit mit Vermögensbesitzern, die auf der Suche nach sicheren Anlagemöglichkeiten sind, Ausschau hält, dem bietet sie eben neue Geschäftsmöglichkeiten. In der aktuellen europapolitischen Auseinandersetzung gehen die Interessen ebenso auseinander. Wirtschaftlich ist die Schweiz eines der am stärksten in die Europäische Union integrierten Länder, weit mehr als Gründungsmitglieder wie Italien, Frankreich, Deutschland oder alle osteuropäischen Staaten. Generell lässt sich sagen, dass sich die Schweiz mitten in Europa befindet. Mit der Diskussion um den Rahmenvertrag hat sich der neutrale Kleinstaat allerdings in eine Blockade hineinmanövriert. Die aus dem alten nationalen Geschäftsmodell abgeleitete Erwartung, dass die Schweiz in Europa einfach als Trittbrettfahrer institutioneller Regelungen gratis dabei sein könne, um sich im Übrigen auf ihre kompetitiven Vorteile zu konzentrieren, findet in einer durch Europakrise Brexit und auch durch nationale Tendenzen gestressten Brüsseler Verhandlungsbürokratie einfach keine Resonanz mehr. Die Argumente der schweizerischen Gegner des INSTA oder des RAC, also des Rahmenabkommens, das nun nach 7 Jahren Verhandlung auf der Kippe steht und von einigen schon als klinisch tot betrachtet wird, sind antagonistisch. Von links geht es um die Absicherung des Lohnschutzes. Das ist eine wichtige Zielsetzung, wobei allerdings zu sehen ist, dass die Gewerkschaften dieses Sicherungsdispositiv ja nicht aus eigener Kraft, sondern nur deswegen realisieren konnten, weil sie eine bilaterale Lösung eben mittrugen. Wenn diese bilaterale Lösung mit der Rückweisung des Rahmenabkommens wegbricht, zerbricht auch dieser, man könnte sagen, Klassenkompromiss mit Perspektiven, die ich nicht gut beurteile. Auf der anderen Seite der Gegnerschaft wird die andere Seite der Gegnerschaft wird am klarsten durch den strategischen Kopf von Kompass Europa, Alfred Gantner, repräsentiert. Dieser Banker und Vermögensverwalter bekämpft das Rahmenabkommen mit einem großen Geldtopf. Die Versenkung dieses Projekts darf nach seinen eigenen Aussagen so viel kosten, wie es eben dafür braucht. Alternativen haben diese Sorte von Gegnern eines institutionellen Vertrages mit der EU keine. Das brauchen sie auch nicht, weil ihnen eine Schweiz vorschwebt. Und das ist nun für die Entwicklungsperspektiven des Kapitalismus wieder sehr relevant. Es schwebt ihnen also eine Schweiz vor, die sich als souveräne Alpenrepublik in Richtung eines Singapur in den Bergen entwickelt, wo man abseits all der mühsamen Auseinandersetzungen, wie sie eine Idee, eine EU, dann um Steuerpolitik, Konzernkontrolle, Unternehmensmitbestimmung, Umweltschutz, Digitalisierung und so weiter führen muss, einfach verabsentiert und sich auf eigene Chancen konzentriert. Die Schweiz kann auch ohne Bankgeheimnis ein Steuerparadies bleiben. Sie kann auch ohne EU-Börsenlizenz im internationalen Anlagegeschäft brillieren. Das heißt aber, dass sie versucht, auf Kosten der anderen Top of Europe zu bleiben, dass sie im Namen der nationalen Souveränität einen globalen Kapitalismus stärkt, der eben gerade auf die Unterminierung demokratischer Willens- und Entscheidungsfindung in den Nationalstaaten hinausläuft. Angesichts der Riesenprobleme, welche die heutige Welt mit dem Klimawandel und der pandemischen Herausforderung der Digitalisierung und der zunehmenden Ungleichheit im Weltmaßstab stemmen muss, halte ich für eine solche Politik persönlich für unverantwortlich, als Historiker für wenig nachhaltig. Hier werden langfristige Perspektiven der Gesellschaft kurzfristigen Erwartungen geopfert. Ich teile die Ansicht von Katharina Pistor, die in The Code of Capital herausarbeitet, dass das Kapital eben auch eine kognitive Macht über die Politik ausübt und dass es unter diesen Bedingungen schwierig ist, die Probleme, mit denen wir uns konfrontiert sehen, angemessen zu rahmen. In dieser Definitionsmacht liegt aber der Schlüssel für die Zukunft und die Deutungskämpfe werden deshalb weitergehen. Und nun zu einem ganz kleinen Opposit am Schluss. Ich möchte mit einem Hinweis auf ein Buch schließen, das zeigt, worauf es künftig ankommen könnte. In ihrer vor kurzem erschienenen Studie «Las finances autoritaires» zeigen Marlene Benke und Theo Bourgeron auf, wie das neoliberale Akkumulationsregime seit der internationalen Finanzmarktkrise von 2008 durch ein libertär-autoritäres Regime herausgefordert wird. Die Kritik am Neoliberalismus übersieht, dass dieser ja grundsätzlich kompatibel war mit einer liberalen Demokratie und ein kapitalismusverträgliches Modell sozialer Restribution zwar bekämpfte, aber grundsätzlich akzeptierte. Beim neuen Regime der autoritären Finanz ist diese Demokratieaffinität nicht mehr gegeben. Um Steuern niedrig zu halten, stellt man hier die institutionellen Grundregeln der Demokratie durchaus in Frage. Trump machte es am 6. Januar 2021 vor. Und das Interessante an dieser hier sichtbaren Studie ist, dass die Autorin und der Autor den Kampf um den Brexit in Großbritannien im Jahr 2016 empirisch analysieren und zwei miteinander im Konflikt liegende Fraktionen des Kapitals unterscheiden. Die eine, welche aus Großbanken, Investmentbankers und Versicherungsgesellschaften besteht und die seit den 1980er Jahren die Finanzialisierung über regulierte Börsen vorangetrieben hat. Und dann eine zweite Fraktion, die im sogenannten Schattenbankenbereich angesiedelt ist und zu der auch diese Special Purpose Vehicles, die Hedgefonds, frei flottierende Vermögensverwalter zu rechnen sind. Während die neoliberale City of London für Remain votierte und das auch mit Argumenten und riesigen Kampagnenspenden kundtat, verließ sich nun die autoritäre Finanz völlig auf die populistischen Hochtröner und beschränkte sich auf die allerdings enorme Finanzierung dieser Bewegungen. Martin Wolf, the Chief Economic Commentator of the Financial Times, hat für dasselbe Phänomen den Begriff Pluto-Populismus geprägt. Benke und Bourgeron dokumentieren in ihrer Studie diese Tendenzen, ohne sie zu verallgemeinern. Sie äußern aber ihre Sorge, dass die seit Jahrzehnten eingespielte Neoliberalismuskritik leicht übersehen könnte, dass jetzt Kräfte stärker werden, denen es überhaupt nicht mehr um Liberalismus geht. In der Schweiz ist die Lage etwas komplexer. Der Rekurs auf die Demokratie ertönt aus allen Lagern der Auseinandersetzung, wenn auch Demokratie ganz unterschiedlich definiert wird. Als Historiker möchte ich mich zum Schluss nicht auf eine Voraussage einlassen, sondern nur feststellen, dass die Sonderfallrhetorik und diese Alleingang-Aspirationen des neutralen Kleinstaates im globalen Kontext Kräfte zuarbeitet, die gerade nicht für das stehen, was die Schweiz an Problemlösungspotenzial freisetzen könnte. Vielen Dank für diese lang anhaltende Aufmerksamkeit. Und ich freue mich jetzt auf Fragen, auf Diskussion.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag.